Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de.
Faktlos heute ohne Musikintro. Und ohne Musikintro, und wenn ich einspreche, dann ist das immer schon so ein schlechtes Zeichen. Und ihr habt's richtig gedacht, Dom ist heute nicht da. Deshalb gibt's heute ein Seidel-Only. Naja, endlich mal nicht. Ich hab's auch geschafft, mir Ersatz an die Seite zu bringen. Komme ich schon ins Stottern. Und es ist kein geringerer als eigentlich der dritte Part von Seidel und Klöster. Luis ist wieder da. Hi Luis.
Hi Dani und auch natürlich auch hi an alle, die eingeschaltet haben. Ich habe gerade einen kurzen Schreckmoment ehrlich gesagt bekommen, was du gesagt hast. Das ist ein schlechtes Zeichen, das du anmoderierst, weil ich schlechtes Zeichen, das höre ich nicht so gern.
Ach nein, Quatsch, als ob du ein schlechtes Zeichen wärst. Ganz im Gegenteil. Endlich mal wieder ein bisschen Fachpersonal bei diesem Podcast. Ist man ja sonst nicht so, nicht ganz so gewohnt bei Domme und mir. An dieser Stelle natürlich, Domme, der ist voll mit Arbeit und ist deswegen jetzt erstmal raus. Und das können wir natürlich verstehen und hoffen, dass es bald alles wieder gut ist. Aber ansonsten, Luis, warst lange nicht mehr da, gut in den Herbst gestartet. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's derzeit okay, würde ich sagen. Es geht mir gut. Bin gerade so ein bisschen in einer Mini-Quarantäne, weil Corona natürlich. Studienstart ist auch ein bisschen verrückt gewesen jetzt, weil man kann sich ja vorstellen, man will an die Hochschule eigentlich den Unterricht verlegen, aber jetzt wegen den Corona-Zahlen überlegt man es vielleicht dann doch wieder online zu machen. Also ist alles gerade ein bisschen unsicher, aber den Umständen entsprechend, würde ich sagen, geht es mir auf jeden Fall gut.
Ja, fühle ich auf jeden Fall. Kenne ich ja eben auch nicht anders. Genau. Online-Vorlesungen hier und dort. Natürlich auch ein Thema, was uns beide so ein bisschen betrifft. Das sind jetzt natürlich auch wieder die neuen Corona-Verordnungen. Und deswegen auch die Frage, und du weißt, warum ich dich noch frage, denkst du, wir werden irgendwann dieses Jahr noch ein Stadion von innen sehen?
Ehrlich gesagt, also wenn es gehen würde, würde ich halt wirklich einfach aus Eigenverantwortung darauf verzichten sogar. Aber auch so fände ich, wäre es einfach nicht das richtige Signal, was man nach draußen senden würde, wenn man jetzt sagt, okay, die Fallzahlen steigen. Man hat jetzt ja diesen Lockdown-Light, wie er ja oft genannt wurde, auch den ganzen November noch gemacht. Und man muss ja bedenken, dann nach November, im Dezember wird ja auch noch bis Weihnachten gespielt. Und ich glaube, es ist einfach nicht das Richtige, dann für die 3 Wochen noch irgendwie dann Leute ins Stadion zu lassen, weil dann hätte man diese gesamte November-Aktion eigentlich auch sein lassen können. Also wenn, würde ich sagen, sollte man auch das ganze Jahr über jetzt einfach sagen, nee, geht halt nicht.
Ja genau, stimme ich dir komplett zu. Auch ähnliches Thema, denkst du, wir werden überhaupt dieses Jahr noch ein Spiel kommentieren dürfen? Oder denkst du, da werden andere Wege gefunden?
Ja, es gibt immer Mittel und Wege, glaube ich, aber wenn wir mal gucken, ich...
Irgendjemand wohnt immer am oberen Ende von Deutschland.
Genau. Ja, Auswärtsfahrt nach Kiel steht ja bald, habe ich gesehen.
Ja, safe, machen wir.
Machen wir auf jeden Fall. Nee, ich glaube, wenn, dann natürlich nur über Distance Learning, wollte ich schon sagen, bin schon wieder so sehr im Unileben drin, aber halt über Bildschirmübertragung, aber ansonsten, also das kann ich mir schon vorstellen, aber so richtig dieses Kommentierfeeling, das wird, glaube ich, schwierig, dieses Jahr zu erreichen. Die Saison bin ich noch optimistisch.
Ja, voll, aber ich bin, also keine Ahnung, ich würde mich sogar freuen, wenn es wieder eine Bildschirmübertragung gibt und eine Bildschirmkommentierung, also wäre ich voll dabei. Also natürlich jetzt nicht im November, das ist keine Frage, aber irgendwann,
ja, genau.
Anstatt dann halt ins Stadion zu gehen, wäre ich da voll dafür. Aber es sehen andere gerade eben anders. Und bevor wir ins erste Thema starten, ich habe hier zufällig echt noch einen Notizblock von der HDM, Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement.
Oh. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr.
Da merkst du mal, wie lange der hier schon liegt.
Ja. Nee, ich glaube, der wurde aufgelöst sogar. Der wurde mit irgendeinem anderen jetzt, oder nee, ich glaube, der wurde durch einen anderen ersetzt. Durch einen, der ein bisschen moderner klingt, wenn ich mich nicht irre. Aber ist
HDM. Mediendesign.
Genau. Irgendwas mit Medien auf jeden Fall.
Ja, schon. Ich habe letztens mein Zimmer ausgeräumt und da waren noch Sachen vom Studieninformationstag 2014. ganz wild.
Lang ist es her. Kommt schon der Studieninfotag, wo ich vor einem Jahr war, ewig lange vor. Also.
Oh ja. Ja. Oh ja, glaube ich dir. Ja, aber lass uns ins Thema starten. Wir sind ja wieder voll im Fußballgame und das ist ja so mit das Schönste an dieser so gedrückten Saison und es wird jetzt ja noch ein paar Wochen so weitergehen. Aber du hattest nach letzter Woche schon wieder einen Champions League-Spieltag und ich finde es einfach wunderbar. Ich würde sagen, starten wir direkt mit dem Dienstag und da gibt es ja eigentlich keine bessere Überschrift als Halleluja, Fußballgott, du Idiot.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich war fassungslos, als ich dann das Ergebnis gesehen habe, weil ich konnte das Spiel halt live nicht gucken, weil ich dazu nicht die nötigen Anbieter habe. Aber ich habe natürlich sehr schön über den Live-Ticker verfolgt und dachte mir dann einfach so, das kann doch jetzt nicht der verdammte Ernst von diesem Fußballgott sein, dass der das jetzt noch in diese Richtung geht. Weil vor allem wieder Real auch, aber es ist unglaublich einfach.
Ja, kann ich dir nur zustimmen, leider. Ich habe es auch nicht live sehen können, aber bin ich wie du, konntest nur über einen Live-Ticker verfolgen. Und es ist halt so, wie es immer ist. Du machst vorne das dritte nicht und kriegst hinten zwei in zwei Aktionen. Es ist ja, ich weiß nicht, ich habe natürlich dann auch die Highlights gesehen, den Ticker gelesen, aber so vom Ticker her hast du ja bis zum 2:1 nicht unbedingt das Gefühl, als ob Real es überhaupt noch drehen kann, als ob sie die Kräfte noch haben, als ob denen irgendwas spielerisch einfällt. Aber letztendlich dann halt so ein Tor von Benzema und dann, ja, und dann kam halt die 94. Minute und wie man halt weiß, da kann einfach alles passieren und es ist dann letztendlich auch einfach alles passiert.
Ja, das ist so dieses typische Real-Ding halt, am Ende dann noch kommen irgendwie und man muss halt auch sagen, die Tore, wie sie dann gefallen sind, es war jetzt auch nicht glanzvoll herausgespielt, das war einfach, weil Gladbach auch hinten viel zu, in dem Fall auch zu passiv war, gegen Ende wurden sie ja allgemein passiv auch und es ist, für Gladbach ist es halt richtig schade natürlich eigentlich, weil das wäre natürlich schon cool gewesen, so im ersten Heimspiel, auch wenn keine Zuschauer dabei waren, ein Sieg gegen Real Madrid, das ist optimal eigentlich, aber am Ende, denke ich
mal. Klar, also vor allem in der Gruppe halt. Mhm. Also ja, in der Todesgruppe, wo du ja schon denkst, Mist, Schacht, die hat schon wieder einen Punkt gegen Inter geholt, wie Gladbach schon auch. Und das haben ja Dom und ich letzte Woche auch gesagt, wie krass dieser Punkt von Gladbach in Mailand zu huldigen ist. Mhm. Aber der bringt dir ja quasi gerade gar nichts.
Nee, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, also erstmal ist auch so eine Phrase irgendwie, die ich jetzt mal einfach raushole, wenn man jetzt den Leuten von Gladbach gesagt hätte, ihr spielt 2:2 gegen Real, das hätten sie wahrscheinlich auch unterschrieben, aber nicht unbedingt nach dem Spielverlauf. Und ich habe mir mal diese Gruppe angeguckt in der Tabelle und denke mir so, das ist eine total coole Gruppe eigentlich, aber auch total weird, weil Real ist einfach gerade Letzter.
Ja, das ist immer komisch anzuschauen.
Und jetzt ist halt so, also ich denke mal, klar, es ist ärgerlich gegen Inter und gegen Real jetzt noch diese nur zwei Punkte geholt zu haben, weil es wäre definitiv in beiden Spielen auch mehr drin gewesen. Aber letzten Endes sind es zwei Punkte, die man vielleicht am Anfang auch nicht so direkt eingeplant hat. Jetzt ist so ein Spiel gegen Schachtyor, die man auch nicht unterschätzen darf, aber wenn man da jetzt vielleicht dann auch einen Sieg holt, dann ist in der Gruppe auf jeden Fall viel mehr drin als nur, ja, vielleicht Europa League oder sowas, sondern dann könnte man sich ja sogar echt schon irgendwie, dann ist so ein Kampf ums Achtelfinale auf jeden Fall denkbar und das ist eigentlich schon aller Ehren wert für Gladbach.
Ja, auf alle Fälle. Also vom Namen her hat Gladbach da einfach das geringste Potenzial, muss man einfach so sagen, weil wenn Schachtyor wirklich den besten Tag hat und den besten Fußball spielt, dann ist es nochmal spielerisch eine Klasse höher als Gladbach, das muss man einfach so sagen. Und letztendlich geht es ja von den Namen her, da müssen wir uns nichts vormachen, erstmal nur um die Europa League Quali, irgendwie diesen dritten Platz zu machen. Und da hast du natürlich, und da hast du vollkommen recht, jetzt zwei Spiele Zeit, dir eine richtig gute Ausgangslage zu erarbeiten, nämlich die beiden Spiele gegen Donetsk. Da musst du punkten. Weil wir müssen ehrlich sein, wir können nicht davon ausgehen, dass Real gegen Inter zweimal 0 Punkte holt. Auch wenn es möglich ist. Klar, Inter ist auch ein Top-Team, aber ich glaube, da hat Real dann trotzdem nochmal ein ganz anderes Mindset, weil ich finde, Top-Spielen funktionieren die nochmal ganz, ganz anders als in einem, in Anführungszeichen, normalen Champions-League-Spiel gegen Donetsk und Gladbach. Das wird jetzt halt die Schwierigkeit für Gladbach werden. Die nächsten zwei Spiele da halt wirklich alles rauszuholen und da sich eine Basis zu schaffen, um in der Gruppe halt was zu erreichen, was vorher keiner für möglich gehalten hat. Und natürlich müssen wir bei einem 2:2 nach dem Spielverlauf, schauen wir immer alle traurig, aber Halleluja, Respekt, wie Gladbach sich dieses 2-0, diese 2-0-Führung erarbeitet hat, erspielt hat. Und das Team macht in der Champions League schon auch echt Spaß.
Auf jeden Fall. Ich wünschte, ich könnte mehr Spiele von ihnen gucken.
Da ist dieser rechte Streit dann noch ein bisschen
ja.
dazwischen. Aber hast du das Bayern-Spiel gesehen?
Ich war davor noch beschäftigt, habe aber eigentlich die komplette zweite Halbzeit dann gesehen.
Also ich finde, du hast nichts verpasst.
Okay, gut. Ich glaube, ich bin beim 1-1. Kurz nachdem das 1-1 gefallen ist, bin ich eingestiegen, genau.
Okay, allgemein sehr selten dämliche Verteidigungsleistung vom FC Bayern. Also Lok Moskau könnte eigentlich nach 2 Minuten schon führen. Smolov aus 3 Metern vor Manuel Neuer mit dem Kopf einfach köpft ihn an. Da kannst du Welttorhüter sein oder nicht, den hältst du halt. Und das ist halt ein bisschen, ja nicht bitter, aber hat halt so quasi so diese Schlendrian, den du halt nach 2 Minuten schon drin hattest. Hohe Verteidigungsposition gehabt, nicht viel nach hinten gegangen. Lok Moskau konnte die Wege perfekt zulaufen. Und das hat sich halt echt durch die 90 Minuten einfach gezogen.
Ich muss auch sagen, nach dem 1-1, der Führungstreffer von den Bayern, der kam dann eigentlich auch schon fast wieder überraschend, weil wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann war ja Lok sogar, hatte wesentlich, also nicht unbedingt wesentlich mehr Angriffe, aber sie hatten auf jeden Fall sehr vielversprechende Angriffe, weil die Bayern-Verteidigung irgendwie nicht ganz so auf der Höhe war. Und dieser Schuss von Kimmich, das war ja ein Traumtor, muss man sagen, auf jeden Fall. Also war technisch gesehen super. Aber er kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Nee, da hast du vollkommen recht. Also das Tor hat sich nicht angebahnt. Auch die Art und Weise war natürlich dann auch so ein bisschen vielsagend. Halt ein Weitschuss, weil du einfach die Kette von Moskau nicht überspielen konntest. Und da lag eher das 2-1 für die Heimmannschaft in der Luft. Ich weiß nicht, war es davor, als Seluis und Smolov allein aufs Tor zugerannt sind und einfach keinen guten Abschluss gefunden haben. Mhm. Das Ergebnis hätte da auch deutlich anders sein können. Und ich denke, mit einem 1-1 wären die Bayern, also ein 1-1 wäre ein faires Ergebnis gewesen. Also ein Sieg von Moskau hätte es jetzt auch nicht sein müssen. Aber die 3 Punkte für Bayern sind schmeichelhaft.
Auf jeden Fall. Also das Highlight eigentlich in der Partie war fast schon der Bizeps von Goretzka wieder, der auch das Bayern-Trikot zum Platzen lassen hat.
Ja, merkst du mal, was die für eine Qualität im Kader, aber nicht in den Trikots
haben. Aber hast du auch gesehen, Kimmich, da gab es ja auch einen kleinen Trikotfehler.
Ja, ich habe es im Nachhinein gesehen. Genau. Der hatte irgendwie das falsche T auf dem Trikot oder
ja,
so?
Ja, der hatte in der falschen Farbe. Das war irgendwie ein Fehldruck oder sowas, den er da bekommen hat. Und dann, ich glaube, nach der Pause musste er dann das Trikot wechseln.
Kapitänsbinde mal anders.
Genau. Das ist in Zukunft dann die Markierung bei Bayern. Statt Kapitänsbinde einfach ein andersfarbiges Tee auf der Brust.
Ja, gibt's doch bestimmt. Also ist es nicht beim Volleyball so, dass irgendeine hat doch diese eine Position, ich glaube der Center oder so heißt der, der darf hier irgendwie nicht pritschen, der darf nur baggern, der hat doch ein anderes Trikot an.
Stimmt, irgendwie sowas. Aber ich kenne mich mit Volleyball nicht gut genug aus, aber stimmt, da gibt's irgendwie auch so trikotmäßige Unterscheidungen. Ich musste daran gerade denken, dass es, glaube ich, mal auch so ein Sponsoring-Ding beim bei den Salzburgern gab. Da durfte dann der junge Spieler, hatte einen anderen Trikotsponsor. Der jüngste Spieler, der gerade auf dem Platz ist. Genau, die hatten dann einen Getränkehersteller. Also einen anderen, außer dem, den man von den Salzburgern normalerweise kennt, aber ein Fruchtgetränkehersteller so.
Ja, stimmt, der halt auch von Red Bull mitproduziert wird. Ich glaube, das gab es aber auch schon häufiger mit so Wettanbietern, dass U18-Spieler da ein anderes Trikot anziehen mussten.
Ach, stimmt, ja.
Na gut, aber es kann ja auch sein, dass die Telekom gedacht hat, der Joshua Kimmich ist noch keine 18, da darf man einen Telekommunikationsvertrag abschließen. Also die Möglichkeit wäre da auf jeden Fall da.
Die kriegt nicht den Young Tarif.
Stimmt. So. Ja, ansonsten, was hatte der Dienstag noch zu bieten? Eigentlich, ich finde gar nicht mehr so viel. Nettes Spiel zwischen Bergamo und Ajax.
Ja, stimmt.
Also hast du gesehen, 2 Teams, die halt beide angreifen wollten.
Genau.
Ajax führt überraschenderweise mit 2-0, obwohl Bergamo so ein bisschen besser im Spiel war. Dann aber, ja, vollkommen zu Recht auch wieder den Ausgleich erzielt. Da merkst du halt einfach, das sind 2 Teams, die haben Bock auf Fußball, die haben Bock auf Tore. Also gerade über Atalanta brauchen wir nicht zu reden mit Tore. Und dann auch wieder Duvan Zapata. Aber wo wir ja schon bei Ajax sind und wir haben es heute eigentlich nicht drin im Liegen waren. Aber was war bitte am Wochenende gegen Venlo los?
Das war atemberaubend einfach.
Es war halt... du hast... Keine Ahnung, du hattest dieses Gefühl, die wussten nach dem ersten Tor, da haben die nicht mal richtig gejubelt, Da kommen heute noch ein paar.
Noch ein paar, ja.
Und das hatte DFB-Pokal-Runden-Vibes oder Schalke-Vibes, das war unfassbar.
Dass man das mittlerweile schon in einem Atemzug nennt. Aber da kommen wir später vielleicht noch zu. Da kommen wir später sicher noch zu. Aber zurück zu Ajax. Also ein Ergebnis, wo ich mir dann auch so dachte, ja, hättest du das Spiel mal lieber angeguckt, als das dir in der Programmvorschau angezeigt wurde. Weil,
ich dachte mir auch.
Es ist eine Partie, da denkst du dir halt nicht so. Venlo Ajax, okay, ist halt so ein klassisches Niederlande-Spiel. Venlo jetzt keine große Mannschaft, aber man kennt sie, weil es halt diese, das ist ja die Mannschaft, die so viele Vs im Vereinsnamen auch drin hat, neben dem in Venlo.
VVV.
VVV, genau, VVV Venlo. Und sieht immer schön aus oben auf der Anzeigetafel bei den TV-Übertragungen, wenn da dieser drei Buchstabenkürze genommen wird. Aber,
ja, stimmt.
Mit was für, aber wie auch Ajax einfach, normalerweise ist es ja oft so, dass Mannschaften dann sagen, okay, wir führen zur Pause 5-0, jetzt machen wir vielleicht in der zweiten Hälfte, einfach auch, weil wir uns ein bisschen schonen wollen, nicht die komplette die komplette Stärke, sondern wir fahren jetzt einen Gang zurück. Ich habe das Gefühl, die haben nach der zweiten Pause nach der Halbzeitpause erst losgelegt, richtig, mit den Toren auch.
Ja, 4-0 zur Halbzeit oder so?
Genau, und dann noch halt, ich glaube 4-0 sogar nur. Oder ich bin mir gar nicht sicher, aber bei so vielen Toren macht das irgendwie auch keinen Unterschied mehr. Aber in der zweiten Hälfte fielen auf jeden Fall mehr. Und
ja, genau, das stimmt.
Das war heftig auf jeden Fall. Das Klasse, aber krass fand ich auch noch das eine Foul von dem Fendo-Spieler. So einfach so rein. Hast du es gesehen?
Nee, das Foul habe ich nicht gesehen. War so ein Frustfoul, oder?
Es war halt so ein Foul, so voll reingesprungen halt ins Bein. Und eigentlich komplett unnötig, aber wahrscheinlich auch ein bisschen Frust. Also ich,
ja, voll.
Ich könnte es mir nicht anders erklären.
Ja.
In der Gruppe, also ich habe aus der Gruppe das Liverpool-Spiel am Dienstag gesehen.
Das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir. Wie fandest du es? Ich fand Midtjylland extrem gut.
Ich fand
mir echt imponiert.
Ich fand Midtjylland auch echt gut, vor allem, weil sie einfach diesen Kampf auch direkt angenommen hatten. Die hatten auch einige gelbe Karten in der ersten Halbzeit, weil sie einfach komplett sich nicht irgendwie hinten reingegraben haben, sondern und einfach den Angriff von Liverpool verteidigt haben, sondern die haben wirklich versucht, auch das Spiel ein bisschen mitzugestalten, zumindest was Zweikämpfe angeht. Auf jeden Fall aller Ehren wert. Und Liverpool, muss man auch sagen, hinten sind sie mittlerweile, finde ich, auch nicht mehr so ganz gut. Also es ist ziemlich wackelig teilweise. Jetzt ist auch noch Fabinho natürlich ausgefallen, was noch umso bitterer ist. Das 2-0 geht für mich schon in Ordnung. Aber ich muss halt auch sagen, der Elfmeter zum Beispiel am Ende, da bin ich irgendwie auch nicht so ganz. Also ich fand die Elfmeterentscheidung vom Schiedsrichter jetzt auch nicht ganz so eindeutig. Also, ich hätte mich nicht beschwert, wenn es auch keinen Elfmeter am Ende noch gegeben hätte.
Echt? Ich finde, er tritt Salah schon auf den Fuß.
Ja, aber es ist... Ich war so ein bisschen zweiteilig, als ich die Wiederholung gesehen habe. So. Also, es gab dieses... Es ist ein Laufduell, da war ich wahrscheinlich so ein bisschen drin, aber er trifft ihn schon am Fuß. Aber ich hätte mich jetzt... Wobei, mit Videoassistent musst du ja eigentlich immer gucken, dass wenn es dann Kontakt gibt, dann muss er es eigentlich pfeifen. Hast du schon recht, auf jeden Fall. Aber... So vom ersten Eindruck her war ich schon auch ein bisschen kritisch, was das angeht, aber wenn es den Kontakt am Fuß gab, dann ist es auf jeden Fall richtig. Und Diogo Jota hat ja einen ganz besonderen Rekord erzielt.
Das 10.000.
Tor in der Vereinsgeschichte.
Ah, wunderschön. Ich glaube, er wusste während dem Spiel nichts davon.
Es wurde also in den Clubmedien, so die ganzen Clubseiten haben das davor schon sehr thematisiert natürlich, aber ich weiß jetzt nicht, ob ihm das sofort bewusst war. Er ist ja noch nicht so lange bei Liverpool und dann schießt er direkt das 10.000. Das ist schon auch eine interessante Geschichte, würde ich sagen.
Ja, allgemein eine gute Geschichte, Diogo Jota bei Liverpool.
Gefällt mir auch richtig gut, muss ich sagen.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ansonsten, um den Dienstag abzuschließen, Marseille 0-3 gegen Man City, standesgemäß, gute Partie von City. Atletico tut sich sehr, sehr schwer gegen Salzburg. Das wäre es natürlich gewesen. Und ich habe mir gedacht, Salzburg hat auch echt immer dumme Gegner in der Gruppe. Letztes Jahr Liverpool, dieses Jahr Bayern und Atletico. Schon schade, weil ich finde, die machen es schon auch nicht so schlecht.
Die machen es richtig gut. Also gerade das Liverpool-Spiel letztes Jahr auf Anfield, das war ein richtig gutes Spiel von den Salzburgern. Und ja klar, ich glaube einfach, da ich das ja auch noch nicht so lange Champions League spiele, haben sie halt oft auch dieses Lospech mit den Gruppen, dass sie halt immer stärkere Mannschaften bekommen. Für dieses
aber halt in zwei Saisons gegen den Champions League-Sieger ist schon bitter.
Ja, auf jeden Fall. Aber mal gucken, also ich meine, gegen Atletico haben sie ja gezeigt, dass man mit ihnen auf jeden Fall rechnen muss und vielleicht, wenn die Bayern mal wieder so draußen wie gegen Lok Moskau, vielleicht sind die Salzburger dann ein bisschen abgeklärter, was das angeht.
Es wäre zumindest für die Spannung des Spiels zu wünschen. Jetzt hast du mir voll mein Nerdwissen weggenommen. Oh, wusstest du eigentlich, dass bei Venlo zwei Deutsche gespielt haben?
Also ich weiß, dass da Deutsche spielen, aber. Oder also in den Highlights wurde ein Deutscher thematisiert, auf jeden Fall.
Naja,
Aber.
aber man muss auch sagen, es spielt bei jedem
Ja, eben.
schwerstligsten gefühlten
Die
Deutscher.
Frage ist halt, woher kennt man ihn aus Deutschland? Oder die beiden?
Soll ich auflösen?
Ja.
Lukas Schmitz, Ex-Düsseldorfer, Ex-Bremer und Ex-Schalker, glaube ich. Und Tobias Pachonik, Ex-Nürnberger.
Muss zugeben, die beiden Namen haben jetzt nicht so viel gesagt.
Ah, du kennst Lukas Schmitz nicht. Ah, okay.
Nee, leider
Schade.
nicht. Ich bin
Schade,
nicht so
bitter.
Nerdwissen drin wie du, glaube ich.
Ach,
Leider.
apropos Nerdwissen, ich habe mal wieder recherchiert. Wir haben Episode Nummer 63
Genau
und
das
die gehört
Trikot.
heute Florenz-Stürmer Patrick Cutrone.
Ah, den kennt man ja.
Den kennt man ja,
Den
im
kennt man
Gegensatz zu Lukas Schmitz und
ja.
Tobias Pachonik.
Ja. Ich brauche halt auch die Trikot Nummer 63.
Eben, die müssen
Und.
sich irgendwie ein bisschen besonders machen.
Der faktlos Netzfund.
Ich würde sagen, schließen wir den ersten Teil gleich ab. Hast du noch, ich weiß gar nicht, hast du dir einen Netzfund rausgeschrieben?
Ich habe ein Bild gesehen, was ich sehr amüsant fand, wo wir gerade im Netzfund sind. Und zwar war das nach dem Spiel von den Spurs am Wochenende, meine ich, ja, genau, von den Spurs oder von Tottenham Hotspurs. Und zwar ein Bild von auf dem Instagram-Account von José Mourinho. Ich
Ah,
weiß gar nicht
ja.
die genaue Bildunterschrift, aber er hat mal so nach dem Motto quasi, ja, ein hart verdienter Sieg und dann das Bild aus der Kabine. Das sind halt die aktuellen Zeiten und halt alle Spieler saßen da vor Mourinho und haben auf ihr Handy gestarrt und haben halt sonst irgendwas gemacht. Und das fand ich eigentlich ganz amüsant, wie Mourinho das halt auf seinem Instagram-Account nochmal so dargestellt hat. Ich musste dann aber auch dran denken, gerade wenn man irgendwie bei so Sachen ist, wie ein Lehrer oder ein Trainer redet über irgendwas, wenn es langweilig wird oder wenn man irgendwie nicht so viel davon hält von dem Trainer oder so oder von dem Lehrer, dann guckt man meistens auf sein Handy, um sich abzulenken. Ich weiß ja nicht, wie das bei den Spurs ist, weil Mourinho ja auch nicht die unumstrittenste Figur dort ist.
Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, der streckt da auch irgendwie nur so die Hände aus und
Genau.
ist so fragend, hat die Schultern oben. Was soll ich machen?
Allgemein José
Aber.
Mourinhos Instagram-Account sehr zu empfehlen, muss ich sagen.
Ah, muss ich mir mal geben. Habe ich noch nie gesehen. Ja, gut.
Gut, dann machen wir
Dann
es.
ab in die erste Pause.
Bis gleich.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Heute wieder mit Louis als Gast und das freut mich immer wieder sehr. Und Louis, es ist der letzte, wir haben gerade oft ein bisschen drüber gesprochen, es ist der letzte Podcast vor dem Mini-Lockdown.
Ja, muss man nochmal ordentlich die Sau rauslassen. Auf jeden
Ja,
Fall.
voll, deswegen, wir nehmen gerade in einer Kneipe auf. Natürlich nicht.
Genau. Man hört.
Merkst du es auch, dass jetzt alle so ein bisschen auf jetzt erst recht machen?
Ehrlich gesagt nicht so richtig. Also bei mir, bei meinem Freundeskreis ist es ehrlich gesagt so, da ist ein relativ großer Konsens von, ja, man versteht es und man wartet da jetzt nicht bis Montag, bis die Maßnahmen hier offiziell gesetzt sind, sondern man macht es jetzt vielleicht schon oder ein paar Freunde von mir sind jetzt noch in der Kneipe oder so, aber halt auch natürlich unter den Hygienebestimmungen und so. Aber so eine richtige jetzt erst recht Mentalität, die spüre ich ehrlich gesagt gar nicht jetzt bei mir. Bin ich auch froh drüber, so ein bisschen.
Ja, voll. Wär auch, wie ich finde, jetzt komplett falsche Signal. Aber kommen wir, wie du sagst, zu schönen Themen. Den Champions League Mittwoch. Also, nachdem wir gerade eben den Dienstag besprochen haben, der für Deutsche ein bisschen bitter geendet ist, gehen wir zum Mittwoch, der für Deutsche eigentlich, zumindest wenn man mit Leipzig hält, ja den ganzen Abend über bitter war. 5:0 im Old Trafford gegen Man United. Eins auf den Deckel bekommen.
Ja, das ist eine Demontage nicht en masse, ja auch en masse, weil viele Tore gefallen sind, aber eine Demontage der Extraklasse eigentlich, auch wenn es ja ein bisschen gedauert hat, bis dann die restlichen Tore gefallen sind. Also, ich glaube,
Ja, es
relativ spät, die letzte Viertelstunde
ist.
sind viele gefallen.
Ja, es ist gut, hat eigentlich gut angefangen für Leipzig. Also, man war gut im Spiel. Klar, United war ein Tacken stärker, ein bisschen besser. Dann dieses 1:0 von Greenwood, wo man auch. Für mich war das Abseits.
Ja, Aber United und Abseits ist so eine Sache, die in der letzten Zeit schon öfter Thema war, glaube ich. Aber es war Abseits.
United und der VAR,
allgemein. Ja. Aber es war Abseits. Also ich habe mir die Wiederholung auch angeguckt oder die Highlights dann auch nochmal im Internet und komplettes Unverständnis. Also es war eigentlich Abseits. Also ich kann mir auch nicht erklären, wie der VAR das noch durchgewunken hat.
Ja, und das ist dann natürlich doppelt bitter. Also ohne dass jetzt... Julian Nagelsmann hat ja auch sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ich denke, da müssen wir auch drüber reden, wie du seine Rolle jetzt siehst nach dem Spiel. Aber es ist halt natürlich bitter. Er guckt sich das an, sieht, es ist halt diese Fußspitze und dann darfst du halt eigentlich kein zweischneidiges, ne, darfst du kein doppeltes Maß haben. So, wenn er drüber ist, ist er drüber. Fertig, aus.
Klar.
Und halt nicht sagen, aber das hätte der Schiedsrichter ja mit bloßem Auge nicht sehen können. Hätte er auch nicht. Aber dafür hat er die Hilfsmittel.
Eben. Das ist so... Ich kann mich damals erinnern, als Wolfsburg gegen Real Madrid gespielt hat in der Champions League, da hat Wolfsburg auch im Hinspiel, ja, ich glaube, 2-0 gewonnen oder so. Also sie haben auf jeden Fall gewonnen. Und da gab es auch eine ganz knappe Entscheidung, glaube ich, bei einem Tor von Real Madrid. Also das Tor wurde zurückgenommen, weil da anscheinend der, ich glaube, Ronaldo war es damals, mit dem Knie noch ganz zart im Abseits war. Und da ist natürlich auch eine riesige Diskussion im Trend. Und da denke ich mir, okay, da kann man dem Schiedsrichter dann auch sagen, vielleicht im Zweifel, oder nicht im Zweifel müsste es ja abpfeifen, aber in dem Fall war er sich dann halt sicher, dass es dann halt abseits war. Aber mittlerweile zählt es dann einfach auch nicht mehr, wenn man quasi, mittlerweile zählt es einfach nicht mehr, weil man halt eben diese technischen Hilfsmittel hat. Und in der Champions League, da wollte ich eigentlich hinaus, ist es halt noch umso ja, tragischer eigentlich, weil du da halt wirklich diese, da hast du einfach, da habe ich eigentlich schon den Anspruch, dass das Schiedsrichterteam gut funktioniert und dass dann solche Sachen auch aufgeklärt werden.
Ja, genau. Also bin ich bei dir. Wenn es jetzt vor dem VAR passiert wäre, dann hätte ich gesagt, okay, ist eine Fußspitze.
Genau.
Das kannst du mit menschlichem Auge vielleicht gar nicht sehen. Eher gleiche Höhe. Das ist okay. Das kannst du so, das musst du nicht pfeifen. Aber du hast dann eben dieses technische Mittel, das Ding anzuschauen. Siehst, da ist eine Fußspitze weiter.
Ja.
Dann, und wenn ich dann schon wieder höre, die Linien wurden krumm gezogen und Es war nicht geeicht. Dann dachte ich mir, wo sind wir? Weißt, wo? Dann können wir es wieder gleich lassen. Ich will jetzt keine Diskussion über den VAR entfachen, weil ich finde, eigentlich funktioniert er jetzt die letzten Wochen deutlich besser als am Anfang. Aber halt mit sowas kommst du einfach wieder an den Anfang zurück.
Auf jeden Fall. Also, wie du schon gesagt hast, das mit den Linien und so, wenn sie nicht gerade sind, okay. Aber dann darf man sie auch nicht in der Champions League einsetzen, weil in der Champions League hat man eigentlich schon den Anspruch, dass alles funktioniert. Das würde ich mal sagen. Und vor allem ist es ja auch nicht so, dass es den VAR in der Champions League jetzt erst seit ein paar Tagen gibt, sondern gibt es da ja auch schon eine gewisse Zeit. Und normalerweise sollte man ja eigentlich die dafür verantwortlich sind, schon gut genug geschult haben und die Technik auch so gut einstudiert haben, dass das eigentlich klappt. Und am Anfang von der Bundesliga gab es auch mal Fehler, das war auch schon bitter, aber das ist fast schon noch verzeihbar, weil es ist neu. Aber jetzt ist es halt eben nicht mehr neu und deswegen eigentlich ein Unding. Und ja, natürlich kann es so einen Spielverlauf auch dann nachhaltig ein bisschen prägen. Am Ende hat dann einfach auch Rashford kurzen Prozess gemacht.
Ja, kommt rein, macht einen Hattrick und bedankt sich. Halbe Stunde Spielzeit, 3 Tore, nicht so schlecht. Und Marcus Rashford macht gerade schon sehr viel Werbung für sich.
Auf jeden Fall.
Allgemein, also natürlich nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes. Da kann man ihn nicht hoch genug für loben. Für das, was er abseits des Platzes macht mit seinem Engagement. Auf dem Platz, klar, stark gemacht. Beim 2-0 läuft er halt so ein bisschen alleine aufs Tor zu. Beim 3-0 war es einfach gut gemacht von Fred. Aber er war eiskalt, das muss man ihm lassen. Er hat ein super Spiel gemacht. Ich finde, bei sowas muss dann er auch den Elfmeter schießen. Da nervt es mich persönlich, dass Martial da sagt, nee, ich will den aber schießen. So, wenn du so einen Rhythmus hast, dann schießt den Elfmeter.
Nee, das dachte ich mir auch irgendwie so. Ich meine, klar, Martial freut sich auch über jedes Tor, was er schießen kann. Verständlich.
Prämie,
genau. Aber ich weiß nicht, ich habe das Spiel halt auch nur in den Highlights verfolgt, weil ich halt auch andere Sachen geguckt habe. Aber ich kann es trotzdem halt auch nicht verstehen, dass dann Martial sich da irgendwie in den Vordergrund gedrängelt hat. Weil ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass Rashford das macht. Er hätte es auch verdient gerade an dem Abend. Aber mein Gott, ich glaube, letzten Endes ist es dann beiden auch egal. Und United erst recht.
Ja, das sowieso. Ich habe es ja kurz schon angesprochen. Wie siehst du jetzt die Rolle von Julian Nagelsmann, der nach dem Spiel sagt, für ihn war es gar nicht so deutlich und man hätte das Spiel auch gewinnen können? Stimmst du ihm dazu? Weil eigentlich war Leipzig ja doch gar nicht so schlecht im Spiel, wie es ein 5-0 zeigt.
Ja, man muss halt auch sagen, also diese ein Großteil der 5 Tore, ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber es sind ja viele relativ spät auch gefallen. Und Leipzig hatte eben auch, gerade in der ersten Hälfte, fand ich wirklich sehr gute Chancen. Sie hätten diese halt natürlich, und das ist jetzt auch wieder so eine Frage, sie hätten diese natürlich nutzen müssen. Aber hätten sie die genutzt, dann wäre das Spiel auch anders verlaufen. Ich sage aber auch, wenn zum Beispiel das eine Tor da aberkannt werden hätte, war ich schon Vergangenheitsform von dem ganzen Zeug. Also wenn das Tor nicht gezählt
worden
hätte.
Worden wäre, glaube ich.
Worden wäre, genau. Und so jemand studiert Journalismus, krass. Aber wenn das Tor nicht gezählt hätte, dann wäre das Spiel vielleicht auch wieder ganz anders verlaufen. Also ich kann Nagelsmann da auch schon verstehen, dass er da auch diese letzten Minuten da ein bisschen rausnimmt, weil die einfach nicht repräsentativ für Leipzig waren unbedingt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, man war in diesen letzten Minuten dann halt eben auch nicht in dem Spiel drin und das muss er sich halt auch natürlich, muss er natürlich auch analysieren, weil wenn du die einfach nur ausklammerst, dann bringt es dir auch nichts, weil da hat Leipzig natürlich auch Schwächen offenbart, die das Ergebnis dann auch rechtfertigen.
Ja, das stimmt. Hinten nicht ganz stabil gestanden, vielleicht ein bisschen kopflos angegriffen. Klar, das 2-0 fällt erst in der 75. Minute, aber trotzdem, so darfst du dich dann nicht anstellen. Genau. Das wäre jetzt, glaube ich, die höchste Niederlage in der Vereinsgeschichte, die ja ehrlich gesagt noch nicht so lang ist. Aber ich glaube, davor war es eine Niederlage in der Regionalliga gegen Kiel, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher.
Regionalliga gegen Kiel, geht das?
Nein, warte, das geht doch gar nicht. Oberliga, ach, keine Ahnung. Ja. Oberliga gegen Kiel geht ja noch weniger.
Alles gut, also.
Dritte Liga war es auf gar keinen Fall, da sind sie direkt wieder aufgestiegen.
Ich weiß nur, dass anscheinend damals vor vielen, vielen Jahren in der Regionalliga gegen Meuselwitz anscheinend so um die Zeit gespielt haben. Das haben sie noch ganz stolz gepostet auf Twitter. Und jetzt gegen United. Muss man natürlich sagen, diese Märchengeschichte, die hatte schon so, die hat so ein kleines Geschmäckle.
Dezent. Aber ja, Leipzig halt. Ja. Auftritt vom BVB. 2-0 gegen Zenit. Viele Torchancen gehabt, wenig Profit rausgeschlagen. Zenit sehr gut verteidigt. Mhm. Ja, auch mit deinem Ex-Liverpooler Dejan Lovren im Team. Hat sich viel reingeworfen, hat viel gemacht. Letztendlich nicht von Erfolg gekrönt für Zenit. Aber es war irgendwie auch eine Frage der Zeit, bis Dortmund da den Bann bricht halt.
Ja, würde ich auch sagen. Also man muss ja bei Dortmund allgemein anmerken, dass jetzt die Spielidee von Favre irgendwie nicht so richtig gut zündet oder auch nicht so richtig sichtbar ist. Und dass dann so ein Spiel gegen Zenit rauskommt, was man dann zwar schon 2-0 gewinnt, aber 2-0 ist halt eben auch so ein Ergebnis, wo man sich so denkt, gerade wenn man auch sieht, wann die Tore gefallen sind. Also das war kein einfaches Spiel und auch kein gutes Spiel zum Angucken wahrscheinlich. Und es ist letzten Endes, es hilft Favre nicht unbedingt, finde ich, um Argumente zu sammeln, weil so gut war es dann halt eben nicht.
Ja, stimmt. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum du gerade wieder, warum man gerade eine Diskussion hat über Favre, aber die ist jetzt halt nun mal wieder da und wie du sagst, das hilft ihm einfach nicht. Klar, das 3-0 gegen Schalke war wichtig, war aber auch, wie man es gerade sieht, nicht schwer. und ich weiß nicht, wenn Rakitski dieses urdumme Foul nicht gemacht hätte, was er da auch immer macht, dann schießt Dortmund, glaube ich, kein Tor und es bleibt beim 0-0.
Ja, wäre auch dann dementsprechend auch ein verdientes Ergebnis gewesen. Vor allem aus Denken, ein Elfmeter plus dann noch ein sehr, sehr spätes Tor von Haaland.
Also, natürlich.
Muss natürlich sein. Also ich glaube, das Spiel wird nicht abgepfiffen, ne? Oder der lässt den Schiedsrichter das Spiel nicht abpfeifen, ehe er ein Tor in der Champions League machen darf. Das ist wahrscheinlich so die...
Bis er seinen komischen, ekelhaften Jubel auspacken kann. Ich finde, der sieht so schlimm aus.
Das hat jemand geschrieben, das sieht aus wie so ein Grobmotoriker, der sich freut, dass er da springen könnte.
Ja, wirklich?
Ja, das sieht so aus wie so ein Ronaldo-Torjubel, wo in der Mitte der PC irgendwie abstürzt und hängen bleibt oder so.
Also. Genau so. Ich springe jetzt hoch. Ich kann nicht mehr.
Ich springe jetzt hoch, aber ich mach's doch nicht.
Ja, genau.
So. Ja, keine Ahnung. Aber ich meine, also jetzt mal abgesehen vom Torjubel, spricht ja die Leistung von Haaland auch für sich. Also abgesehen von Torjubel ist er ja auf dem Platz wirklich gut aufgehoben. Deswegen.
Seine Frisur gefällt mir nicht, aber ansonsten hast du vollkommen recht.
Was würdest du ihm denn für eine Frisur geben?
Ich fand das, was er hatte, bevor er nach Dortmund ist, dieses leichte, bisschen nach links oder rechts gewellte Blonde und nicht diesen komischen Haarreifen, den er jetzt trägt.
Ja, stimmt. Ich weiß nicht, passt nicht so zu ihm, finde ich. Aber Ich darf mir beim Hairstyling kein Urteil bilden. Ich war ja schon seit einem Monat nicht beim Friseur und das wird jetzt wahrscheinlich auch so bleiben erstmal. Und deswegen, ja, mal gucken, wie Haaland sich da jetzt die nächsten Wochen noch stylisch äußern wird.
Okay, gut, den Witz mit Haaland mache ich nicht.
Deswegen gerade die Stille. Na gut.
Ich würde sagen, ein noch interessantes Spiel war natürlich Juventus gegen Barcelona. Es wurde natürlich vorher viel erwartet. Ronaldo wieder gegen Messi und dann, ja gut, hat Ronaldo halt einfach keinen Bock auf Corona-Regeln und dann denkt sich der Virus halt auch, gut, wenn du mich anlockst, dann bleibe ich auch eine Weile.
Ich fand schön die Überschrift vom Kicker, Ronaldo zum x-ten Mal positiv getestet. Das ist
ja,
das.
Aber hast du den Bericht dazu auch gelesen?
Ich habe ihn überflogen schnell.
Eine portugiesische Zeitung berichtet, der hat schon 18 Tests gemacht.
Luxusprobleme halt.
Also, ohne Spaß.
Da denke ich mir dann auch so, ja, Fußball und Vorbildsfunktion, das sind halt so Sachen, die, das passt irgendwie nicht immer, obwohl sie passen sollten, ne? Manchmal, weil wenn ein Mensch sich so ein bisschen dran hält, muss er nicht 18 Mal getestet werden eigentlich. Also,
das ist richtig. Naja.
Fand ich auch zum Beispiel jetzt, ich habe auch aus irgendeinem Grund noch die Highlights von Ferencváros Budapest gegen Kiew angeguckt. Und mich hat schon wieder erschreckt, wie viele Leute da dicht auf dich
standen. Oh ja!
Das war, du hast voll vergessen, dass Corona da war.
Oder beim Spiel Krasnodar da gegen Chelsea.
Ja, also
auch da plötzlich alles voll.
Richtig krass. Also ja, da kann ich dann auch verstehen, wenn manche übertragende Fernsehanstalten die Spiele von Deutschland aus kommentieren und nicht irgendwie dann hinreisen, weil Verantwortung ist schon eigentlich, man muss schon Verantwortung zeigen und sowas ist einfach kein Argument dafür, dass man Fußball mit Fans jetzt in dieser Zeit noch irgendwie ja, verantworten kann.
Voll wahr, ja. Stehe ich zu 100% dahinter. Ja, Barcelona gewinnt 2-0 gegen Juventus. Morata schießt 3 Abseits-Tore, also ist auf den Spuren von Mario Gomez.
Ja. Ja.
Naja, also ich habe meine Meinung über Alvaro Morata ja schon sehr laut geäußert, als er gewechselt ist. Was hältst du denn von dem? Also ich finde ihn ja, um es kurz zu fassen, bockschlecht.
Naja, ich weiß gar nicht, so eine richtige Meinung zu Morata habe ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich ihn einfach nicht so richtig verfolge. Ich muss sagen, er hatte seine starken Phasen natürlich früher. Mittlerweile ist es aber einfach so, ich kann es nicht sagen. Ich finde einfach so, dadurch, dass ich nichts mehr so von ihm höre, oder ich höre natürlich schon was von ihm, aber dadurch, dass ich ihn nicht so richtig auf dem Radar oft habe, das spricht irgendwie für mich schon für ihn, dass er einfach nicht dieser große Stürmer ist, wie man ihn früher gehandelt hat.
Beziehungsweise wie er bezahlt wird.
Oder das.
Ja. Ja, noch zum Abschluss. Barcelonas Leistung fand ich auch nicht gut, ehrlich gesagt.
Nee.
Also das Spiel hat nicht gehalten, was es vorher versprochen
hat. Also Barcelona, da kommen wir wahrscheinlich dann auch noch gleich zu.
Ja.
Ist ja eh gerade auch wieder ein sehr heißes Pflaster dort. Ein sehr ungemütliches
das
Pflaster.
Das ist richtig. Und Messi kann nur per Elfmeter treffen.
Genau, aber immerhin trifft er.
Immerhin. Okay, gut, das war der Mittwoch, ansonsten noch Brügge gegen Lazio, 1-1, Sevilla gewinnt gegen Rennes, Ferencváros 2-2 eben gegen Kiew, Chelsea kann gewinnen gegen Krasnodar und Paris gewinnt in Istanbul mit 2-0, aber alles relativ irrelevant und deshalb kommen wir zum Artikel der Woche.
Der Artikel der Woche.
Und der ist diese Woche von Spox.com und die haben nämlich ein Interview geführt mit keinem Geringeren als Kevin Kühnert. Fand ich ganz nett.
Ja.
Es wurde auch wieder so ein bisschen Politik mit Fußball in Verbindung gebracht. Und er ist ja auch bekennender Arminia Bielefeld-Fan. Mhm. Kann man sich mal anschauen. Was er politisch macht, will ich nicht bewerten. Aber halt, er hat damals den Bundestag mit verglichen, also die große Koalition mit Dortmund und Schalke. Und ich finde, es passt sogar voll gut. Die CDU ist der BVB immer ganz okay. Und die SPD ist halt Schalke momentan einfach am Abgrund. Ich finde, es passt
sehr
ganz gut.
Sehr schöner Vergleich, muss man sagen. Da kennt sich jemand aus.
Aber also, bis gleich.
Bis gleich.
Zum dritten Mal heißt heute herzlich willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Heute wieder mit Luis in der Leitung. Luis, jetzt haben wir Champions League geguckt. Kommen wir zum Thema, das uns wöchentlich... Also nicht nur die Champions League, aber ich bin komplett raus. Ich kann diese Anmoderation einfach nicht. Kommen wir zum Ligenwahn. Ich will mir da immer was richtig Cooles vornehmen, irgendwelche richtig hippen Sachen sagen und vermasse das jedes Mal.
Alles gut.
Also ich wollte sagen, kommen wir zum wöchentlichen Brot, aber das ist die Champions League ja gerade auch.
Ja, aber gut, normalerweise wäre es sie nicht. Und so eine kleine Versprecher hat ja auch Charme, muss ich sagen. Also macht ja, ist ja sympathisch.
Oh, danke, es wirkt so echt.
Genau. Könnte fast meinen, das ist live.
Oh ja, das wäre schön. Ja, Bundesliga, was ist so dein Fazit aus dem letzten Spieltag?
Mein Fazit vom letzten Spieltag. Also, Schalke ist halt, wie Schalke gerade drauf ist, ohne da jetzt irgendwie dir nahe treten zu wollen, aber.
Tust du gar nicht.
Okay, gut. Ansonsten muss ich kurz überlegen nochmal. Ja, okay, Bayern, Frankfurt, auch eine eindeutige Nummer. Ich habe jetzt kein so ein allgemeines Fazit irgendwie zum letzten Spieltag. Das kann ich irgendwie gerade gar nicht sagen. Aber
ne, es gab nicht so diese Überraschung irgendwie.
Nee, also es war eigentlich alles zu wissen, so auch zum Beispiel Union Berlin gegen Freiburg, 1:1 ein Ergebnis, was ich auch davor unterschrieben hätte eigentlich, weil das so für mich nach 1:1, das schreit danach quasi schon.
Also ich hätte tatsächlich jedes Ergebnis so unterschreiben können. Vielleicht die größte Überraschung war das 1:1 von Köln gegen Stuttgart, aber ansonsten auch nicht arg viel mehr. Dortmund, Schalke, ganz klar. Bei Mainz, Gladbach hättest du nicht gedacht, dass Mainz 2 Tore schießt, aber dass Gladbach das Ding gewinnt und vielleicht auch ein bisschen zittern muss nach dem Interspiel, auch alles normal. Wolfsburg gegen Bielefeld. Dass Bremen jetzt wieder Punkte holt, merkt man ja auch. Also keine Ahnung, die scheinen richtig gefestigt zu sein. Die Defensive steht wieder.
Also alles normal eigentlich.
Ja,
also,
ja, eben.
Keine Ahnung, mal die auch das 3:1 von Augsburg das 3:1 von Leverkusen gegen Augsburg. So.
Ja.
Eigentlich auch standesgemäßer Sieg, finde ich, von Leverkusen. Also jetzt nicht so viel, wo ich mir denken würde, boah, ey, das haut mich jetzt aus den Socken oder so.
Ja, ja, bin ich, gehe ich voll mit. Deswegen lass uns doch einfach mal so eine erste Analyse über den Abstiegskampf machen. Du hast natürlich 3 Teams unten drin, die halt ganz, ganz groß Alarm schlagen müssen. Mainz, Schalke und Köln. Die einzigen 3 Teams, die noch keinen Sieg haben. Köln immerhin schon mit 2 Unentschieden in 5 Spielen. Aber gerade Mainz und Schalke machen doch schon sehr, sehr große Sorgen und machen eigentlich den Eindruck, gerade für so Teams wie Bielefeld, Union, dass sie sich dieses Jahr gar nicht so große Sorgen machen müssen.
Ja, stimme ich auch zu. Aber ich muss nämlich auch bei Mainz sagen, bei Mainz bin ich so ein bisschen schlüssig, weil einerseits gab es natürlich die internen Probleme, auch im Scholler zum Beispiel, mit dem Mannschaftsstreik, und allgemein habe ich das Gefühl, dass gerade, da fühlt sich aber keiner so richtig gerade wohl im Mainzer Umfeld. Also es kann halt sein, also ich glaube auch, dass es wirklich sich auf das Spiel von Mainz auswirkt. Andererseits hatten sie halt aber auch ein ziemlich krasses Auftaktprogramm. Also wir hatten ja eigentlich fast nur Top-Teams. Und man hat jetzt auch gegen Gladbach gesehen, sie haben auf jeden Fall auch, wenn die Offensive mal da ist und dann auch mal konsequent ist, weil es hat in den vergangenen Spielen auch nicht immer so viel gefehlt, dann können sie sich da unten irgendwie rausgraben. Aber ich bin jetzt mal gespannt auf die nächsten Spiele, weil da gibt es ein paar Spiele, wo ich sage, in den ersten 5 Spielen, da kann man Punkte verlieren. Jetzt müssen sie aber punkten mal, weil sonst ist es halt echt schwierig für sie.
Ja, mein Problem ist klar, du hattest ein schweres Auftaktprogramm, gebe ich dir voll recht. Gerade die Teams, gegen die du halt schon gespielt hast, also Gladbach, Stuttgart, die gut in Form waren, natürlich Leipzig und Leverkusen, das ist okay. Aber Mainz schießt sich gerade so ein bisschen selbst ins Bein, wie ich finde. Jetzt gerade auch natürlich die Trainerentlassung und der Spielerstreik, das ist gar keine Frage, aber jetzt auch irgendwie plötzlich den Namen Christian Heidel noch mit reinbringen, dass man sagt, den will man vielleicht zurückholen, und dann hört man von ihm, der ja eigentlich schon seit 2 Jahren arbeitslos ist, ja, nee, will ich nicht. Und das ist so ein bisschen, Mainz macht gerade Mainz nutzt gerade so das gute Image ab, was sie sich in den letzten Jahren so aufgebaut haben. Und das ist so ein bisschen, ja, beängstigend, ehrlich gesagt. Und dann hörst du eben auch Spielerunzufriedenheiten. Mateta, der sagt, er wollte im Sommer eigentlich gehen, aber er durfte nicht. Und so eine Sachen, jetzt hörst du, der Umsatz ging natürlich runter bei Mainz, aber irgendwie da nochmal voll krass viel, so 4 Millionen, glaube ich. Und weiß nicht, irgendwie passiert in Mainz gerade so, du wirst irgendwie zu einem Team, was medienrelevant ist. Und gerade, dass du es nicht warst, hat ja immer so gut funktioniert in Mainz.
Nee, Mainz, also es war auch immer so die Mannschaft, die war so ein bisschen unterm Radar, weil die waren für mich immer so in dieser, also auf einer Ebene so ein bisschen mit Augsburg vom Etat her, waren ja, glaube ich, die beiden Mannschaften mit dem geringsten Etat eine Zeit lang in der Liga. Und Mainz hat dafür dann einfach die letzten Jahre schon was Gutes erreicht. Also hatten auch zwischenzeitlich ja nicht so viel mit dem Abstieg zu tun. Und auch letzte Saison zum Beispiel oder vorletzte Saison, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie mal von einem, genau, das war vorletztes Jahr. Da bin ich mit einem Kumpel in Stuttgart unterwegs gewesen. Da haben wir auch ein bisschen über Bundesliga geredet, so was wir denken, wie die Saison läuft. Und da waren wir uns eigentlich auch sicher, dass Mainz da zum Beispiel eigentlich absteigen könnte. Und die Saison war, glaube ich, ganz gut von ihnen sogar. Weil sie einfach irgendwie, ja, es hat einfach geklappt. Und jetzt, wo du schon sagst, das finde ich einen sehr interessanten Punkt, den du da ansprichst. Mainz ist medienrelevant geworden. Das ist was Neues irgendwie, aber es ist nicht die gute Art von medienrelevant.
Ja, es tut dem Verein auch einfach nicht gut. Also es ist ja, wie du sagst, ähnliches Team wie Augsburg. Wenn jetzt der FC Augsburg diesen Stress hatte, den hatten sie vor 2 Jahren, das darf man nicht vergessen, als plötzlich Jens Lehmann auf der Matte stand. Genau das war das Ding. Ja. Da hast du dann plötzlich irgendwie, hast du Manuel Baum entlassen, weil es mit Jens Lehmann nicht so gut funktioniert hat. Dann hast du Spieler, die gegen Baum gehetzt haben, mit Ruveleu, mit Hinteregger. Da hast du den ganzen Tamtam und dann bist du fast abgestiegen. Mhm. Und genau sowas droht Mainz jetzt auch. Und halt 0 Punkte nach 5 Spielen sprechen halt da eine ganz eindeutige Sprache.
Das ist vor allem auch so eine... Es ist vor allem auch so eine Hypothek, die du dann in die restliche Saison mitnimmst, weil es sind natürlich viele Punkte, die auch fehlen und das kratzt dann an der Moral. Und wenn dann noch die ganzen Unruhen im Verein sind, die natürlich auch was mit der Positionierung in der Liga zu tun haben, aber auch noch ein bisschen mehr darüber hinaus, dann ist es halt richtig schwierig. Also ich will Mainz nicht komplett abschreiben, aber auf der anderen Seite wird es jetzt halt richtig, richtig schwierig. Und wenn sie halt vor Weihnachten da sich jetzt nicht irgendwie aus dieser Zone irgendwie ein bisschen rausgeboxt haben, dann glaube ich, wird es halt richtig schwer, in der Rückrunde auch da nochmal zurückzukommen.
Ja, stimme ich dir komplett zu. Vor allem, du hast ja keine Winterpause. Du kannst ja nicht mal irgendwie resetten und sagen, so jetzt, Männer, fangen wir nochmal neu an. Wir fahren jetzt einmal schön in die Algarve und dann machen wir das neu.
Ich glaube, du hast ja direkt am 2. Januar geht es ja wieder los mit der Liga, glaube ich. Also du hast gar keine große Regenerationsphase, bis halt auf die Weihnachtsfeiertage, aber danach ist schon wieder, zack, los geht's.
Eben. Kommen wir zu Schalke. Und zu Schalke habe ich mir gerade eben in der Pause einen ganz lustigen Spruch überlegt, nämlich kurz zurück zum Anfang der Episode. Schalke ist für mich wie der Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement. Sollte sich am besten umorientiert und moderner werden.
Okay, das ist gut.
Wobei dann auch das erste Mal, dass du irgendwas mit Schalke bzw. Gelsenkirchen und Bibliothek in Verbindung setzt.
Gibt es Bibliotheken
auf Schalke? Aber ich weiß es gar nicht.
Ich hoffe es mal.
Ja, naja, also was lässt sich dazu sagen? Weil ich glaube, ich bin da ein bisschen zu emotional drin. Was würdest du dazu sagen?
Ja, es ist einfach... Ich habe mir vorhin nochmal aus Interesse zum Beispiel die letzten Spiele von David Wagner angeguckt und das ist halt schon krass, wie lange da auch kein Sieg kam. Das tat schon weh fast wieder, auch wenn ich jetzt zu Schalke irgendwie halt so keinen so emotionalen Bezug habe, bis auf dass meine Eltern eine Zeit lang in Dortmund gewohnt haben, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist eher ein Anti-Bezug.
Ja, aber dadurch dann, ja eben, der Anti-Bezug, so in die Richtung halt. Also eher dann eine Ambivalenz, aber das hat sich mittlerweile auch gelegt. Aber was ich, nochmal zurück zu Schalke, ich weiß ja gerade gar nicht, wie Schalke das jetzt so schnell alles irgendwie ummünzen könnte, dass es wieder irgendwie einigermaßen normal ist, weil du spürst einfach gerade auch in der Fanschaft, also ich habe jetzt ein bisschen Kontakt mit so ein paar Schalke-Fans, und was ich von vielen Leuten auch so lese auf Social Media und von den Leuten, mit denen ich halt ein bisschen enger in Kontakt habe, das ist halt vor allem auch Angst. Angst ist jetzt zum Beispiel die nächste Zeit einfach finanziell für den Verein richtig schlecht wird.
Ja, Schalke wird schlechter gehen als im HSV.
Das ist halt krass. Also jetzt ohne irgendwie auch irgendeine Ironie oder sowas sehen zu wollen, aber es ist halt krass,
ja.
Wie heruntergewirtschaftet dieser Verein eigentlich ist, wenn man sich die Zahlen dann anguckt.
Ja.
Und dann noch, und spielerisch zeigt sich ja auch nichts, was irgendwie da ein bisschen Aufschwung geben könnte für irgendjemanden. Das ist halt schade. Ich weiß ja nicht, wie du das jetzt genauso siehst. Ich glaube, du hast einen bisschen besseren Blick auf Schalke als ich jetzt.
Aber ja.
Okay. Ja, ja. aber ich sehe da halt irgendwie auch nichts Positives jetzt. Also irgendwas, was Mut machen könnte für die nächsten Spieler, auch spielerisch.
Absolut gar nichts.
Ja.
Wirklich gar nichts. Das Einzige ist vielleicht, dass Manuel Baum vielleicht Akzente setzen kann, die bisher noch nicht gesetzt wurden, wobei ich das auch zu bezweifeln wage.
Warum sollten sie dann jetzt halt erst jetzt kommen? Also
genau.
Solche Akzente hätten eigentlich schon letztes Wochenende beim Derby kommen sollen, weil, sagen wir es mal so, Schalke hatte schon viele miese Saisons in den letzten Jahren und das Derby war oft so eine Sache, wo sie dann so ein bisschen, ja, ein bisschen aufgeblüht sind. Es gab ja dieses komplett verrückte Derby, wo zweimal Rot für Dortmund und 4-2 am Ende für Schalke, das wurde sogar im Free-TV damals übertragen.
Richtig.
Aber es war immer so, hat auch nicht jeder erwartet, aber jetzt irgendwie auch so eine eindeutige Derby-Niederlage, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, bis dann die Tore gefallen sind für Dortmund. Es macht halt wenig Mut und das, also wie gesagt, Akzente hätten da schon kommen sollen und ich frage mich, warum sie jetzt am nächsten Spieltag halt kommen sollten. Ne?
Eben. Also ich glaube auch, das wird ein Sieg für den VfB heute Abend, am Freitagabend.
Stimmt.
Weil, wie oft war Schalke im gegnerischen Strafraum im gesamten Spiel? Viermal? Gar nicht mehr in der zweiten Halbzeit? Also sowas zu lesen tut ja halt auch einfach weh in einem Derby. So, da ist ja egal, ob du Fans dabei hast oder nicht, im Endeffekt ist die Mannschaft dann halt auch einfach zu ängstlich, da irgendwas nach vorne zu machen. Deswegen erwarte ich da auch einfach gar nichts und ich habe es nie gesagt und vielleicht straft mich jetzt auch wieder irgendjemand Lügen, aber am Ende dieser Saison wird der Abstieg stehen. Also da habe ich jetzt auch nach 5 Spielen einfach ehrlich gesagt keine Hoffnung.
Ja.
Und also, ich habe immer gesagt, der Kader ist zu stark, aber das sehe ich jetzt einfach nicht mehr so, weil Spieler können individuell gut sein, müssen aber halt auch einfach funktionieren. Und auf Schalke funktioniert einfach niemand.
Bei Schalke hat man so das Gefühl, da, das ist wie bei so einem PC irgendwie, so wenn da irgendwie alles durcheinander ist, hilft einfach nur so ein Hard Reset. Bei Schalke wüsste ich halt nicht, also man hat natürlich die Kritik an der Führungsebene, aber in der Mannschaft habe ich das Gefühl, da müsste einfach mal wirklich auf Anfang fast gestellt werden, damit sich da wieder was Neues, Gutes aufbauen kann.
Ja, schön einmal den Kader ins Klo runterspülen. Ist so. Du hast halt in den letzten Jahren unter Heidel, unter Schneider, hast du einfach nur Spieler gekauft, die einen großen Namen hatten, die aber gar nicht in irgendeine Philosophie gepasst haben. So ein Bentaleb, ja. Konoplyanka, Rudi, Uth, die wurden halt einfach nur geholt, um sie zu haben. Aber gar nicht groß, passt der bei uns rein. Brauchen wir so eine Art Spieler? Kriegen wir den, der einen großen Namen hat, vielleicht nochmal 10 Millionen billiger? Weil so bist. Was hast du gezahlt für Bentaleb? 22? Für Konoplyanka 14? Stambouli war nochmal 7? Also Rudi 13? So, wo leben wir? Ganz ehrlich.
Keine Ahnung. Also es ist halt echt so, einerseits dieses, man bezahlt erstmal viel zu viel. Und du hast ja gerade auch die Sache gesagt mit der Philosophie, die passt nicht in die Philosophie rein. Ich stelle mir ja gerade die Frage, wie kann sich dann in so einem Verein eine Philosophie richtig etablieren, wenn es da irgendwie auch gar keine richtige Beständigkeit gibt. Und man einfach dann mit dem Spielermaterial, also zum Beispiel Manuel Baum auch, mit so einem Spielermaterial, wenn das so ein zusammengekaufter Haufen ist, ist es halt schwer, dann auch sowas dann auf die Beine zu stellen direkt. Und das ist, ich würde sogar sagen, es ist für Manuel Baum fast dann auch ein Ding der Unmöglichkeit, wenn er eben da einfach auch nicht selber dann so richtig, also die Spieler sind ja da, also aber er kann sie halt auch nicht richtig einsetzen, das will ich damit sagen.
Ja, das stimmt. Hast du das TikTok-Video gesehen?
Ja, und da denke ich mir dann auch so, das ist die andere Sache. Die Fans haben mittlerweile halt auch keinen Bock mehr auf den Verein.
Aber dieses Video war ja aber auch Fremdscham.
Cringe.
Ey.
Ja.
Also das war ja komplett falsch. Ja, genau. Es war ja sogar für TikTok-Verhältnisse schlecht und zu krass.
Und vor allem, das Ding ist halt, ich glaube, auf die Sachen, die gerade halt bei Schalke abgehen, da hilft auch nicht so viel Eigenironie, gerade vom Verein aus. Vor allem dann auch die Kommentare von dem TikTok-Admin unter diesem TikTok, das ist halt, boah, das ist dann schon, also da kann ich schon verstehen, wenn dann viele Schalke-Fans die Wutschnur platzt, weil das ist dann halt, es geht einfach gar nicht, finde ich.
Ja, nicht mal auf TikTok kannst du gerade als S04 punkten. Das ist schon bitter. Naja, wollen wir über positive Vereine sprechen? Wie bewertest du bisher, und man darf, und du bist ja ein offener und sehr bekennender Liverpool-Fan, wie bewertest du nun die Saison der Reds bisher?
Och, aufregend. Also es ist kein Spiel irgendwie so richtig normal, habe ich das Gefühl, weil es immer irgendeine Kontroverse gibt auch oder irgendwas Besonderes. An sich bin ich schon, ich bin schon relativ zufrieden, würde ich sagen. Aber ich finde gerade auch, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es offenbaren sich einfach auch viele Schwachstellen. Gerade in der Verteidigung zeigt sich so ein bisschen, ja, da hätte man in der Transferphase noch nachbessern sollen, weil jetzt eben auch in diesem Bereich auch einige ausfallen. Und es könnte auf jeden Fall noch mehr gehen, finde ich. Also die Meisterschaft wird, also die Mission Titelverteidigung wird nicht ganz so einfach, gerade weil auch Everton diese Saison natürlich krass aufspielt, finde ich. Klar, jetzt haben sie gegen Southampton verloren, aber an sich ist Everton dann auch eine Mannschaft, die sehr, nicht unbedingt überrascht, aber doch überrascht, mich überrascht
Doch,
schon.
doch, ja.
Und bei Liverpool, ja, an sich bin ich schon sehr zufrieden, muss man sagen, aber die Spiele, sie sind nicht eindeutig, aber ich erwarte es auch nicht immer von Liverpool, dass sie die Spiele eindeutig gewinnen, weil das wäre auch ein bisschen zu vermessen, finde ich.
Ja, ich finde, und ich bin da eben auch ein bisschen weiter entfernt, ich finde, Liverpool hat so diesen Magic Touch verloren.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, aber den haben sie auch schon teilweise letzte Saison
Ja.
verloren. Gerade in der zweiten Hälfte fand ich,
Ja.
war das halt nicht immer, war das halt nicht immer das Gelbe vom Ei. Wie gesagt, ich erwarte auch nicht immer, dass jedes Spiel ein Feuerwerk wird, aber so diese magischen Momente, die man zum Beispiel in der Saison hatte, wo sie knapp an der Meisterschaft vorbeigeschrammt sind, auch wie zum Beispiel dieses Tor von Origi gegen Everton, auch wenn es gar nicht glanzvoll war, solche Momente fehlen gerade und das ist einerseits schade natürlich, weil einfach dadurch dieses Besondere manchmal so ein bisschen weggeht. Auf der anderen Seite kann man natürlich das, wie gesagt, auch nicht mehr erwarten, aber wie du schon sagtest, so diese Magic Moments und auch diese Abgeklärtheit teilweise, die so ein Salah manchmal hatte, die fehlt halt.
Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du natürlich noch die personellen Sachen. Also gerade ein Thiago, der kann ja noch gar nicht richtig reinkommen. Van Dijk fällt jetzt wahrscheinlich für die ganze Saison aus. Fabinho jetzt hat sich, da wurde ja schon Entwarnung gegeben, dass es nicht so schlimm war, was ich gut finde für Liverpool. Aber irgendwie, ja, es ist spannend. Da muss
Ja.
ich dir recht geben. Weil jetzt gerade die letzten Partien, du verlierst im League Cup gegen Arsenal. Du verlierst deutlich gegen Villa.
Oh ja, stimmt.
Unent
Will ich gar nicht dran denken.
unentschieden gegen Everton. Dann drei Arbeitssiege in Folge gegen Amsterdam, Sheffield und Midtjylland. Hast du dreimal nicht glänzen können.
Ja.
Und das heißt, so quasi den kompletten Oktober über hast du nicht unbedingt gut gespielt.
Nee, stimmt.
Deswegen.
Also wie gesagt, ich bin da auch sehr gemischt. Ja, deswegen, sorry.
Ja, deswegen warten wir ab, wollte ich sagen. Du
Ach
darfst
so.
ruhig deinen Punkt fortführen.
Nee, ich wollte sagen, deswegen. Also einerseits die Tabellenposition, man ist jetzt noch hinter, man ist dicht hinter Everton, es ist alles noch relativ dicht beieinander. Man ist auf jeden Fall oben und man hat natürlich auch noch sehr viele Spiele. Aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall keine einfache Mission, weil einfach eben es viel mehr Mannschaften gibt, die einfach gut aufspielen und die Liverpool auf jeden Fall das Wasser reichen. Das 7:2 gegen Aston Villa, das war einfach ein Totalausfall natürlich, aber allein schon, dass diese 7 Tore zustande kommen, das spricht einfach auch schon, dass man so Mannschaften wie Villa eben nicht unterschätzen darf.
Die jetzt wahrscheinlich bei ihrem Nachholspiel bestimmt die Tabellenführung übernehmen.
Oh ja, stimmt. Allgemein, ich sehe gerade die Tabelle von der Premier League, da fällt mir mal auf, man hat ja immer so diese Big Six mit Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham und so.
Ja.
Tottenham ist ja noch drin und Liverpool und so.
Ja.
Aber Everton, Liverpool, Villa, Leicester, Tottenham und Leeds. Und ganz dicht dahinter Southampton und Palace und die Wolves. Und dann kommen erst so die ganzen restlichen. Also der Saisonbeginn, da zeigt sich schon, die ganzen etablierten Clubs, die lassen noch so ein bisschen auf sich warten.
Ja, so gerade.
Allen voran Manchester
Ja,
United.
sowieso Manchester United komplett. Aber auch Arsenal verlieren drei Spiele. Wer hätte das gedacht? City auch noch nicht so ganz in der Partie. Zweimal unentschieden, einmal verloren auch noch. Aber ich denke, das wird sich da schon auch noch alles rauskristallisieren. Dennoch sehr wild, aber auch sehr interessant anzuschauen.
Auf jeden Fall. Ich freue mich schon, die nächsten Spieltage ein bisschen im Auge zu behalten.
Ja.
Gibt's sehr spannende Partien, sehe ich gerade auf jeden Fall. Und ich muss dazu nochmal sagen, jetzt, ich will ja nicht, ich will ja nicht auch unbedingt meinen Club da jetzt irgendwie hervorheben, aber vielleicht hast du ja auch diese Pay-per-View-Geschichte in England mitbekommen.
Richtig schlimm.
Richtig schlimm, aber da auch nochmal riesen Respekt an die Fans, die nicht die 14,95 Pfund bezahlt haben, um sich ein Spiel anzugucken, dann im Pay-TV sowieso schon. Sondern die das Geld dann lieber auch an die Foodbanks gespendet haben und dann quasi der Mission, die Marcus Rashford ja losgetreten hat, da noch mal mehr zu unterstützen. Das fand ich auch eine sehr große Aktion. Da sind, glaube ich, allein schon von Liverpool-Seite über 10.000 Pfund zusammengekommen auch. Natürlich nicht nur durch die Pay-per-View-Sachen, sondern insgesamt, aber allgemein einfach da finde ich es krass, was gerade diese Foodbank-Aktion in England gerade, was da abgeht.
Punkt, Punkt. So, also wenn man die Möglichkeit hat, sowas zu supporten, immer, immer tun. Wollen wir noch über ein Klassiko sprechen? Weil ich finde, zu Barcelona ist eigentlich alles gesagt. Die spielen gerade keinen guten Ball. Ich weiß nicht, ob Ronald Koeman der richtige Trainer ist. Der Klassiko ging relativ deutlich an Madrid.
Mhm,
3-1. Auch wenn Barcelona ein paar mehr Spielanteile hatte, aber trotzdem nicht so viel, dass du sagst, du gewinnst. Messi gefällt mir gerade gar nicht. Von seiner Körpersprache zeigt er schon ein bisschen, dass er weg will.
Ja. Also ich kann unterschreiben, dass halt Messi irgendwie auch so diesen Esprit nicht mehr zeigt, der eigentlich auch für Barca in den letzten Jahren so wichtig war.
Ja, sehe ich 1-1 genauso. Und Madrid, ja, das war ein Glückssieg. Den haben sie sich auch nicht unbedingt erarbeitet, das muss man auch dazu sagen.
Ja klar, also es war nicht das beste Klassiko, was man glaube ich in den letzten Jahren gesehen hat, aber der Sieg für Real, der geht auf jeden Fall in Ordnung.
Ja, kurze Diskussion, was sagst du zu der Elfmeter-Situation? Da wird ja auch viel drüber gesprochen, ob das einer war. Für mich war es einer. Für mich macht aber Ramos trotzdem viel zu viel draus.
Ja, nee, das also stimmt. Ich muss gerade nochmal überlegen, wie der Elfmeter denn zustande kam. Aber ja, also ich fand diese Theatralik von Ramos, die hat mich sogar im ersten Moment dazu verleiten lassen, dass es eher kein Elfmeter ist. Aber da hat der VAR dann im Vergleich zum Manchester United-Spiel in der Champions League, hat er dann richtig auch die Zeichen gedeutet. Und der Elfmeter ist auf jeden Fall richtig, aber wie du schon sagtest, Ramos muss sich dann auch nicht irgendwie wie der sterbende Schwan verhalten.
Ja, genau. Es war ein Schubser von Longley. Fertig aus.
Genau.
Also, mehr braucht's nicht. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt den Ligenwahn beenden, hast du noch einen Unfakt für mich?
Ich habe noch einen Unfakt für dich, ja.
Der Unfakt der Woche.
Ich muss ihn nur noch mal kurz zusammen überlegen.
Das ist okay. Das ist
weil
okay.
Ich da so ein bisschen überlegt habe. Also, ich glaube, mein Unfakt war, dass die vatikanische Fußballmannschaft mehr Siege gegen Gladbach geholt hat. Ey, warte. Nee, warte. Das war komplett weird. Sorry.
Mehr. Wie könnten die mal gegeneinander gespielt haben? Also allein,
es könnte eigentlich schon der Fakt sein, dass die vatikanische Nationalmannschaft überhaupt gegen Gladbach gespielt hat. Ja, genau. Also, du kennst vielleicht die Traditionself von Gladbach. Die haben mal gegen die vatikanische Fußballauswahl gespielt.
Okay.
Und da hat die Weißweiler Elf, also die Traditionself, wie gesagt, hat 8-1 gewonnen gegen die Auswahl des Vatikans. Mein Fakt war aber eigentlich, ich glaube, das war der, dass die Fußballauswahl vom Vatikan gegen die Auswahl von der Lutherstadt Wittenberg mehr Siege eingeholt hat als alle Vereine in Wittenberg gegen den Vatikan zusammen. Ganz verrückt. Also ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber auch noch interessant, weißt du, wer mal Trainer von dieser Fußballauswahl vom Vatikan war? Giovanni Trapattoni.
Ach was.
Ja, der hat die mal die haben ja nur so ein Spiel vielleicht alle Jahrzehnte mal und die hat er da trainiert damals.
Wow. Also das ist super Unfakt. Super.
Okay, auch wenn er ein bisschen seltsam vorgetragen war, aber das fand ich ganz interessant, als ich das heute gehört habe.
Egal, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Also bis gleich.
Bis gleich.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Und zum letzten Mal an diesem Fußballfreitag heißt es, herzlich willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster, mal wieder mit Louis als Vertretung für Domme, an der Stelle natürlich liebe Grüße an Domme, der sich mal wieder voll gepumpt hat mit Arbeit. Und eigentlich würden wir jetzt ja Zeitung lesen, eine mit so einem roten Logo und vier Buchstaben, aber ich muss sagen, ich habe die Woche überhaupt nicht reingeschaut. Es gibt, glaube ich, keine großen Meldungen. Das Einzige, was ich gesehen habe, was vielleicht ganz zum Schmunzeln wäre, Newcastle hat jetzt einen Spieler verpflichtet, der vor einem halben Jahr noch Bauarbeiter war.
Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, irgendwie so ein Probespieler, der aber halt nebenher in Australien noch Bauarbeiter war. Ja, deswegen. Ja, ja. Siehst du, das ist keine Meldung wert. Ansonsten ist, glaube ich, gar nicht so viel passiert, worüber ich sprechen will. Aber wir haben über die Champions League gesprochen, Ligenwahn kam schon. wir dachten, wir packen jetzt ein bisschen Aktuelles rein, komprimieren das ein bisschen. Und da gab es natürlich eine Meldung, die wie eine Bombe eingeplatzt ist. Der FC Barcelona hat keinen Präsidenten mehr. Josep Maria Bartomeu tritt zurück. Und ich glaube, viele Barcelona-Fans sagen endlich.
Ja, auf jeden Fall. Wir könnten jetzt ja den Hannes wieder anrufen, so wie wir es schon mal gemacht haben. Unser Barcelona-Edelfan. Aber ja, der schläft wahrscheinlich schon. Aber es ist ein Moment, glaube ich, den viele erwartet haben. Weil das hat sich ja eigentlich schon seit Jahren angedeutet, dass das mit ihm und dem Verein eigentlich keine gute Idee mehr ist.
Ja, stimmt. Dass er seinen Zenit, seinen Arbeitszenit auf jeden Fall schon überschritten hat. Und die Zeichen verdichteten sich natürlich. Sprechen wir im Februar über dieses Barca-Gate, wo der Verdacht im Raum stand, dass Barcelona quasi Fake-Accounts erstellt hat, um über alte Spieler und andere Manager zu schlecht zu reden. Hast du es mitbekommen?
Nur so am Rande habe ich es mitbekommen.
Ja.
Aber ja, doch, ja.
Ja, war halt auch eine Riesensache, so halt einfach, dass jemand dafür beauftragt haben, einen Tweet zu schreiben, der einfach heißt, Guardiola kann so wenig Auto fahren wie eine Champions League ohne Messi gewinnen. Und da glaube ich auch, dass Bartomeu da seine Finger im Spiel hatte, auf jeden Fall. Dann natürlich jetzt im Sommer das Ding mit Leo Messi, dass man sich da nicht einigen konnte. Und dann jetzt natürlich noch Corona. Dann hieß es, er soll letzte Woche schon zurücktreten. Das hat er natürlich verneint. Und dann kam es jetzt doch tatsächlich, Dienstagabend, 21 Uhr, die Pressekonferenz. Und Barca ist präsidentschaftslos.
Ja, hat mich dann doch überrascht, dass es ausgerechnet zu dem Zeitpunkt kommt. Noch interessanter fand ich natürlich auch, dass er währenddessen dann auch nochmal selber eine Bombe gedroppt hat mit der angeblichen Zusage von Barcelona zu einer europäischen Super League, was natürlich auch diese Debatte nochmal ein bisschen aufwärmt. Was hältst du davon?
Ja gut, ich weiß es nicht. Ich finde, für mich ist es doch sowieso ein offenes Geheimnis, dass die Super League bald kommen wird. Also ich weiß nicht, für mich war das, klar, es ist eigentlich ein Boom, dass er das so gesagt hatte. Dass er quasi so dieses, hey, ich bin jetzt weg, jetzt kann ich drüber reden. So ist wie der Fußballer, der einen Tag nach seinem Karriereende wieder Skifahren geht. Der dann halt einfach sagt, hey, die Super League gibt's. Wir haben die Voraussetzungen beschlossen. Wir haben einen Rahmen gesetzt. Und jetzt müssen sie einfach nur noch alle Teams bestätigen, was aber nur noch formell ist. Und ich weiß nicht. Das macht mit mir nichts, weil ich rechne eh schon so fest damit.
Ich hatte halt immer noch die Hoffnung, dass da doch noch was passiert, dass es das halt nicht gibt. Aber wenn die Vereine da mitmachen wollen, ey, solange es die nationalen Ligen halt noch gibt und sie werden darunter ein Stück weit natürlich leiden. Ne?
Ja.
Aber wenn die den Spielbetrieb noch aufrechterhalten, ich finde zum Beispiel auch mit dieser Debatte, Deutschland kann nicht international mithalten, ne? Das interessiert wahrscheinlich einen Stuttgart-Fan oder sowas oder noch besser irgendeinen Meppen-Fan, interessiert das wahrscheinlich relativ wenig, ob Deutschland international mithalten kann. Also deswegen, ja, mit mir macht es auch nicht mehr so viel, muss ich sagen, stimmt.
Ja, ich glaube, den Meppen-Fan interessiert nur, wann Thorsten Frings wieder ins Stadion darf.
Genau, ja.
Aber ja, also keine Ahnung, du kannst ja nicht sagen, dass Deutschland nicht wettbewerbsfähig ist, international. Also wir haben den deutschen Champions-League-Sieger.
Ja.
Punkt. So, mehr gibt es darüber nicht zu sagen.
Ja.
Aber klar, dass du in Deutschland eine ganz andere Gehaltsstruktur hast, ist ja keine Frage. Und natürlich ist es auch bei der Verteilung der Gelder immer so eine Frage, nimmst du jetzt Bayern mehr weg, weil sonst sind es ja nicht Champions League-Ding. Und das ist ein schweres Thema auf jeden Fall. Aber keins, worüber in der Super League zu sprechen ist. Weil in der Super League geht es einfach nur darum, wir haben keinen Bock auf Spiele gegen Freiburg, Wolverhampton oder Granada, sondern wir haben halt einfach Bock auf jede Woche Primetime, jede Woche fettes Fernsehaufgebot, jede Woche eine Sponsorenveranstaltung in unserer Arena. Und darauf wird darauf hinauslaufen.
Ja, leider. Und dadurch geht dann halt auch dieser Charme dieser Partien, die dann halt doch mal was Besonderes waren, flöten.
Richtig, richtig. Also ich glaube, Corona hat das alles nochmal ein bisschen langsamer vorangebracht. Weil jetzt halt so quasi, jetzt soll man ja nicht mehr viel reisen. Aber ich weiß nicht, ob du den Toni Kroos-Podcast hörst mit seinem Bruder. Da hat er auch gesagt, egal wo Real Madrid spielt, die fliegen dahin. Die haben ihre eigene Chartermaschine. Also ist scheißegal, ob du in Barcelona oder in Gladbach spielst. Du fliegst an den Ort des Spiels.
Und dann, Lifestyle.
Richtig. Und dann sind es nur noch 2 Stunden länger, die du reist oder so. Das heißt, das Argument ist für die Spieler auch raus. Und weiß nicht, also ich bin jetzt auch zu wenig Fußballromantiker, um zu sagen, der echte Fußball geht kaputt, weil an dem Punkt waren wir ja schon lange.
Ja. Aber trotzdem ist es halt irgendwie, also ich bin einfach noch nicht zu lange Fußballfan, um mich als Fußballromantiker auch bezeichnen zu dürfen. Aber es ist halt trotzdem gefallen mir solche Entwicklungen auch nicht so sehr, weil es geht dadurch halt was kaputt, was man so, was auch diese Kindheitserinnerungen zum Beispiel, diese Champions League-Abende, an denen man dann auch mal länger aufbleiben darf, an denen man dann vielleicht ja doch noch den Fernseher ins Zimmer reingestellt bekommen hat, wenn es irgendwie ganz spät wurde, das geht dadurch auch so ein bisschen kaputt.
Ja, voll, natürlich. Ja. Aber das ist halt auch jetzt schon so durch die neuen Anstoßzeiten, durch diese neue Rechtevergabe und früher hatte ich, weiß nicht, ich habe immer das Spiel auf RAN geguckt. Was halt mal mittwochabends kam.
Mhm.
Und das fällt jetzt ja auch weg. Und deswegen macht es ehrlich gesagt gar nichts mit mir, dass die Superliga kommen wird. Sage ich ganz ehrlich. Noch eine Meldung, die reinkam jetzt die Woche. Der FC Bayern will ja den Vertrag mit David Alaba verlängern. Und hat es wieder nicht hinbekommen.
Das ist auch schon eine Posse eigentlich fast schon, die dort abläuft. Also glaubst du, dass der noch verlängert wird irgendwann, dass es da nochmal so eine Art Wunder von der Säbener Straße gibt oder ob Alaba wirklich auf dem Absprung ist?
Ich glaube tatsächlich ja. Ich glaube, der verlängert, weil es heißt ja immer, also es hieß ja bei Neuer schon, bei Lewandowski hieß es schon so, dass er könnte gehen, wenn er das und das nicht bekommt. Deswegen glaube ich, dass auch Alaba den Vertrag verlängern wird. Aber wenn ich halt die Zahlen lese, denke ich mir schon, hey, was macht der FC Bayern eigentlich, um ihn zu halten? Er verdient jetzt 15 Millionen und die Bayern bieten ihm 11. Dass da Alaba keine Lust drauf hat, kann ich verstehen.
Ja, und ich glaube, der Berater von Alaba hat nochmal ganz andere Vorstellungen, was er verdienen sollte.
Er ist der Sahafi. Genau. Ja, Sahafi, den Lewandowski auch hat.
Angeblich gab es mal irgendwelche Versprechungen, dass auch Alaba in dieselbe Gehaltskategorie wie Lewandowski irgendwie nach ein paar Jahren rücken sollte. Ob er das verdient, ist die andere Sache. Aber mit so einem Angebot, also das würde ich auch nicht annehmen unbedingt.
Ja, voll. Vor allem, du bist Stammspieler. Du hast gerade die Champions League gewonnen. Als Stammspieler, du bist einer der wichtigsten Spieler im Kader, du bist mit am längsten dabei und dann wird dir dein Gehalt auch noch gekürzt?
Ja, das hört kein Arbeitnehmer eigentlich gerne.
Nee, also es wird noch eine Posse werden, ich glaube ein Angebot wird es für den Bayern noch geben. Vielleicht ist es ja tatsächlich auch so eine Verhandlungsbasis, um zu sagen, okay, du kriegst deine 15, aber jetzt verlänger einfach.
Ja, man muss natürlich nochmal sagen, auch in diesen Höhen von den Geldern, also 11, 15 Millionen, ich wäre schon mit 1 Million zufrieden, natürlich.
Das ist keine Frage.
Aber es geht auch ein bisschen, finde ich, um das Zeichen halt von Wertschätzung.
Ja.
Weil das wird damit komplett mit Füßen getreten, weil ja letzten Endes, so wie du schon gesagt hast, ein Spieler, der sich so viel verdient hat bei den Bayern, an Renommee auch und auch schon, ja, er ist fast schon ein Urgestein in diesem Bayern-Kader. Und dann quasi eine Gehaltskürzung ihm anzubieten, da würde ich mir dann auch denken, ja, warum habe ich denn jetzt hier so und so viele Jahre gespielt? Das macht keinen Sinn.
Ganz richtig, ganz, ganz richtig. Da geht es natürlich nicht mehr darum, dass Alaba 3 Millionen mehr haben muss, die er durch Steuern eh nicht bekommt. Aber naja, das wird noch ein bisschen dauern. Wer weiß, vielleicht wird er auch im Winter verkauft. Letzte Chance für die Bayern noch eine Ablöse zu bekommen. Vielleicht schlägt ja der FC Liverpool zu.
Mal gucken.
Apropos zugeschlagen, während wir ja gerade aufgenommen haben, hat ja Hoffenheim gegen Gent gespielt. Und weißt du, wer getroffen hat?
Kleindienst?
Richtig!
Ah!
Ja, auch mal wieder unterwegs. Der
ja,
Boy.
Stimmt. Gab ja auch so ein paar Anlaufschwierigkeiten von Kleindienst und Dorsch bei Gent.
Ja, wobei Dorsch war ja von Anfang an gesetzt.
Ja, ja, aber...
Ist er auch immer noch.
Ja, ja.
Aber das Team halt nicht.
Ja, klar.
Das stimmt schon. Letzte Meldung zum Abschluss. Was ist das bitte für eine Clowns-Saga zwischen Schweinfurt und Türkgücü?
Ach Gott, stimmt. Oh, ganz schlimm.
Stand jetzt spielt Schweinfurt gegen Schalke, ne?
Genau, an einem Dienstag um 16:30 Uhr.
So kann ein Buchtitel sein, an einem Dienstag um 16.30 Uhr. Genau.
Ja, aber um mal auf das Wesentliche zurückzukommen, der Streit ist ja immer noch nicht zu Ende. Also ich habe auch schon gelesen, dass Türkgücü wieder Folgen im Gericht ziehen will.
Ja, habe ich auch gelesen. Und der Bayerische Fußballverband tut sich damit alles andere als einen Gefallen.
Gar nicht. Die haben sich in der letzten, also gerade diese Türkgücü-Sache, die haben sich da so viel auch an Glaubwürdigkeit und Renommee verspielt, der BFV. Wo ich ja schon sage, die sind, was die deutschen Fußballverbände angeht, schon einer, die wirklich relativ gut organisiert sind. Aber diese ganze Situation, dass es da einfach auch keine klare Regelung gibt. Also klar, natürlich Corona, Saisonabbruch, Türkgücü soll in der dritten Liga starten, werden dann aus der Wertung von der Regionalliga Bayern rausgenommen. Also ich hätte einfach gesagt, macht ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz, das wäre das Einfachste wahrscheinlich am Ende gewesen.
Ja, irgendwie schon. Also allein mit der ganzen Türkgücü-Posse war ja irgendwie, ich weiß es nicht. Und ich glaube auch, das endet noch nicht. Also ich denke, ein Urteil gibt es da bestimmt noch. Also es waren ja beide Teams quasi schon der Gegner.
Ja, irgendwann am zweiten Adventswochenende wird dann die zweite Runde endlich ausgelost mit dem Platzhalter los.
Oh, so schlimm.
Das wird echt schlimm, ey.
So schlimm.
Am Ende sagt Schalke einfach, sehr keinen Bock mehr, macht das unter euch aus.
Ja, ja, genau, das eigentliche DFB-Pokalspiel mit Schweinfurt gegen Türkgücü. Genau. Aber in der Arena auf Schalke. Genau. Das wäre ganz cool. Ja. Ja gut, Louis, it's a wrap, würde ich sagen.
Ja, du hast noch was.
Bevor wir
mich
aufhören, natürlich, gibt's noch das Unquiz.
Das Faktlos Unquiz.
Heute habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Es gibt eine Wahr- oder Falsch-Runde. Das heißt, ich habe dir 5 Thesen aufgestellt. Du musst bei jeder These sagen, ob wahr oder falsch. Und du hast das Spiel gewonnen, wenn du 3-mal richtig rätst und maximal 2-mal falsch rätst.
Okay.
Es geht natürlich, weil ich es dir ein bisschen leichter machen wollte, nur um Fakten des FC Liverpool.
Oh shit, da kann ich mich doch blamieren eigentlich.
Also, oh, wir fangen an mit der ersten Frage. Wahrheit oder Falschheit? Okay, erste These. Steven Gerrard ist der Rekordspieler der Liverpooler in der Champions League-Geschichte.
Champions League? Insgesamt hätte ich gesagt, nee, aber Champions League zählt da auch der Pokal, also der Landesmeisterpokal dazu oder nur Champions League jetzt?
Das weiß ich nicht nach meinen Recherchen, aber ich habe Champions League gesucht.
Okay, ich würde mal sagen, nee.
Damit rätst du richtig. Es ist nämlich Jamie Carragher.
Ich wollte nämlich sagen, weil Liverpool war ja auch eine Zeit lang, als Gerrard noch gespielt hat, gar nicht in der Champions League. Die waren ja mal eine Zeit lang relativ weit weg.
Ja, unter anderem mit ihm in den UEFA Cup gewonnen. Genau. Wobei Carragher war eigentlich immer da, wenn Gerrard auch da war. Bis auf 1-2 Jahre mehr.
Ja, aber das macht schon den Unterschied wahrscheinlich.
Okay. Zweite These. Mo Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané sind alle jetzt schon in der Top 15 der ewigen Torschützenliste des FC Liverpool. Richtig oder falsch?
Falsch.
Damit bist du falsch, denn es ist richtig.
Echt? Alle?
Alle drei schon in den Top 15. Mo Salah sogar schon in der Top 10.
Ah, ne, ich glaube, ich habe neulich die Top 10 gesehen und da war Salah drin, weil der, ist der da erst neulich reingekommen? Und deswegen dachte ich gerade, ich hätte da die Top 15 gesehen und da habe ich halt meinen Nebenfilm noch nicht gesehen. Schade.
Ah, bitte. 1-1.
Ja.
Es geht um zwei Spiele, die wir heute schon hatten. Und zwar, Dejan Lovren war ablösesummentechnisch teurer als Thiago.
Ach Gott, jetzt muss ich die Ablöse von Lovren wissen. Es war noch bevor ich Liverpool-Fan geworden bin, war ja Lovren schon da.
Ja.
Oh Gott. Ich würde sagen, ja.
Ja, das ist richtig.
Okay, wie viel?
Um 2,5 Millionen teurer. Thiago hat 22,5 gekostet und Lovren glatte 25.
Oh, krass.
Ja. Okay, 2-1 für dich. Du bist auf einem guten Weg. Vierte Frage. Richtig oder falsch? Mario Balotelli bekam mehr rote Karten, als er Tore geschossen hat für den FC Liverpool.
Oh, das war auch so eine Geschichte, der bei Liverpool.
Oh ja.
To be honest, ich bin ja durch Liverpool, ich bin ja so ein bisschen auch dadurch Liverpool-Fan geworden, weil ich mit dem meine FIFA-Karriere hatte und das in meiner Zeit so war, als ich mich so übelst für Fußball angefangen habe zu interessieren. Und wir haben halt Liverpool auch genommen, weil da Balotelli gespielt hat und das Einspielerparty ihn bekannt, mein Bruder und ich.
Geil. So.
Also Balotelli hat dann doch ein bisschen seine Anteile gehabt, aber mehr rote Karten.
Boah. Als Tore.
Ich weiß nur, dass Balotelli auf jeden Fall auch so ein Reinfall war eigentlich. Ich würde mal sagen, nein. Also er hat schon mehr Tore als rote Karten.
Damit bist du richtig. Dein dritter Punkt. Er hat nämlich 4 Tore geschossen und keine rote Karte bekommen.
Ah, oh, oh. Ja, gut, das wäre jetzt ein bisschen weg gewesen. Aber wie gesagt, 4 Tore eigentlich auch nicht so gut.
Nee, in einer Saison war er nur da. Ich glaube, 28 Spiele hat er gemacht. Aber trotzdem. Schon sehr, sehr schlechte.
Ja.
Vor allem in so einem EFL Cup und sowas hat er getroffen. Okay, du hast das Spiel ja eigentlich schon gewonnen. Du hast 3-mal richtig geraten. Aber die letzte Frage machen wir trotzdem. Und zwar, These, Rafael Benitez spielte mehr Endspiele als Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool.
Nee. Also, Benitez war mehr Trainer in Endspielen.
Genau, in Endspielen. Ja.
Ich würde sagen, falsch.
Das heißt, du glaubst, Jürgen Klopp hat mehr Finals trainiert als Rafael Benitez?
Ich weiß ja, dass Klopp schon in sehr vielen Finals auch mit Liverpool war, wirklich mit seiner Amtszeit. Aber wobei, in den letzten Jahren war es auch nicht mehr so oft. Also halt schon, nee, in den letzten Jahren war es Champions League. Oh, war schwierig. Ich würde dafür dann einfach mal den Falschpunkt riskieren und einfach mal sagen, dass Klopp in mehr Endspielen war.
Damit hast du recht.
Ah. Wie viel war es bei Benitez? Weil ich weiß, Benitez war auch in einigen Finals, nämlich. Also nicht nur Champions League, die beiden, sondern auch noch ein paar mehr.
Ja, also FA Cup, EFL Cup, Community. Vor allem da zählt das Community Shield halt auch dazu.
Ja.
Das finde ich aber das Dumme.
Ja.
Letztendlich sind es 8-7 pro Klopp. Also knappe Nummer.
Knapp. Aber auch schon, also es war halt am Anfang bei Liverpool ja, wo Klopp da war, ist er ja in der ersten Saison ins Europa League Finale gekommen. Dann noch ins EFL-Cup-Finale, glaube ich.
Genau, gegen City verloren, im Elfmeterschießen.
Genau. Das Europa-League-Finale gegen Sevilla auch relativ unglücklich, also nicht unglücklich, schon verdient verloren auch, aber da gab es auch so ein paar Szenen, die ich ein bisschen fragwürdig fand.
Ja.
Ja, und dann Champions-League-Finale halt auch noch und so. Also es gab schon ein paar auf jeden Fall.
Genau, dann eben noch letztes Jahr das Community-Shield gegen Arsenal, dieses Jahr natürlich. Und so eine Sachen. Ja, aber Respekt, 4-1. Du kennst deinen Club, das ist schön.
Ja, immerhin. Da bin ich selber auch sehr froh drüber, ehrlich gesagt. Weil ich denke mal, so, bei so ein paar Sachen bin ich halt doch raus. Also, muss ich sagen.
Ja, ja, klar. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, ob deren Lovren wirklich mehr gekostet hätte als Thiago. Also, ich wusste, dass beide ungefähr teuer waren, aber.
Ja.
Naja.
Aber cool. Ja. Freut mich. Ja. Aber war ein gutes Quiz auf jeden Fall. War ein sehr
Dankeschön.
Gutes Quiz.
Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Es war eine gute Folge, würde ich sagen. Hat das Spaß gemacht.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Ja, mehr als gerne, weißt du doch. Dann wünsche ich dir mal ein schönes Fußballwochenende.
Ich dir auch.
Dankeschön. Ich hoffe, du kannst ein bisschen genießen. Und freue mich, dass du da warst und freue mich sehr auf das nächste Mal. Und ich sage an dieser Stelle ciao und Dankeschön.
Bis bald. Ciao, ciao.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.